Heute mit der Sendung Kampf um des Volkes Stimme. Populismus auf dem Vormarsch. Trump, Erdogan, Wilders, Orban, Le Pen sind die bekanntesten jener politischen Spezies, die man gemeinhin als Populisten bezeichnet. In Deutschland sind Frauke Petry und ihre AfD hinzugekommen. Mit Macht drängt die AfD in die Parlamente, mit rund 20% nun auch in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Die etablierten Parteien und nicht nur sie fragen sich, wie sind die Rechtspopulisten zu stoppen? Lässt sich der Populismus entlarven? Aber was ist eigentlich Populismus? Lügen à la Donald Trump? Oder reicht es schon, mit aufmüpfigen Parolen gegen die Eliten zu Felde zu ziehen? Reichen einfache Antworten auf komplexe Fragen? Aber ist es nicht schon populistisch, wenn ein Minister eine PKW-Maut fordert, obgleich er weiß, dass sie nicht rechtens ist? Und warum ist der Populismus gerade derzeit so stark ausgeprägt? Will das Wahlvolk sich nicht mehr mit Fakten auseinandersetzen? Antworten auf diese Fragen gibt Thomas Nehls in seinem folgenden Essay.
Für die einen sind sie Demagogen, zumindest frevelhafte Vereinfacher. Für die anderen opportunistische Politiker, die die Gunst der Massen zu gewinnen suchen. Und das, so die Duden-Definition, mit leeren oder unrealistischen Versprechungen. Gepaart mit persönlichem Machtstreben, ohne Verantwortung für die politische Zukunft des Landes. Den etablierten Parteien bescheren vor allem Populisten von rechts Momente des Schreckens. Wie jetzt nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Zeitungen titelten:
Heimatwahlkreis Merkels wird zu ihrer größten Niederlage.
Und:
CDU rechts überholt, AfD wird zweitstärkste Partei in Schwerin.
Aber es gibt auch diese Überschriften:
Zahl der Flüchtlinge bleibt niedrig.
Und:
Deutsche sehen EU so positiv wie noch nie.
Und es gibt den dringenden Appell des früheren DDR-Bürgerrechtlers Friedrich Schorlemmer:
Horizonterweiterung statt Blickverengung.
Der Kampf um die Demokratie, wie ihn die Zeit kürzlich ausgerufen hat, ist in vollem Gang.
Die Antriebskräfte des Kampfes allerdings bilden dabei ein Wechselspiel, eines von Angebot und Nachfrage. Viele Medien sind allzu gern zur Stelle, wenn Populisten auf die Pauke hauen. Outet euch, lasst euch entlarven, lauten die journalistischen Hoffnungen in Richtung Pegida und nun vor allem AfD. Dabei wird geradezu sehnsüchtig auf den nächsten verwerflichen populistischen Gedanken gewartet, um ihn medial aufzublähen und zu verwursten. Nachfragen, zum Beispiel wie die verkündeten Maßnahmen zur Eindämmung der Flüchtlingsströme denn nun gemeint seien, gestatten sich die Medien zwar, jedoch allenfalls bei seriösen Politikern. Anders behandeln Journalisten die krawalligen Neulinge auf dem politischen Parkett. Bei ihnen wird nicht nachgefragt, ihnen werden keine Erläuterungen abverlangt. Zweierlei Maß ist angesagt im Umgang mit den Populisten.
Gut, dass es längst in Europa und in der übrigen Welt Experten gibt, die genau wissen, was Populismus ist und was Populisten wollen. Jan-Werner Müller ist so einer und wohl inzwischen der renommierteste. Seit 2005 ist er Professor für politische Theorie an der amerikanischen Princeton University. Er ist auch ein für seine Verständlichkeit gepriesener Buchautor und meist bemüht, rasch auf den Punkt zu kommen. Wie vor 2 Monaten, als ihn eine Kollegin der Neuen Zürcher Zeitung fragte, was das für ein Gespenst sei, das da in Europa umgehe. Zitat:
Die Antwort ist zunächst, dass nicht jeder, der Eliten kritisiert, automatisch ein Populist ist. Das Besondere an den Populisten ist vielmehr, dass sie einen Alleinvertretungsanspruch stellen. Sie sagen, dass sie als Einzige das wahre Volk repräsentieren. Die Mitbewerber und vor allem die Eliten sind alle irgendwie korrupt.
Natürlich habe jede Partei das Ziel, möglichst viele Wähler zu erreichen und zu repräsentieren, schreibt Jan-Werner Müller in seinem Büchlein »Was ist Populismus?« Reguläre Parteien akzeptierten aber, dass andere dieses Ziel manchmal besser erreichen, sprich mehr Stimmen holen. Populisten hingegen sprechen politischen Mitbewerbern schlicht die Legitimität ab. Sie reklamierten für sich als Einzige den Willen des Volkes zu kennen und hätten folglich Mühe, Niederlagen hinzunehmen. Entspreche ein Wahlausgang nicht ihren Vorstellungen, redeten sie, wie in Österreich, sofort davon, dass man das Ergebnis anfechten müsse.
Politikforscher Müller lässt auch nicht gelten, dass Populisten womöglich der Demokratie auf die Sprünge helfen. Mit Ansprachen auf Straßen und Plätzen, mit Aufrufen zu mehr Bürgerbegehren und Volksentscheiden und häufig mit einer politischen Begleitmusik, die sich in einer deutlich steigenden Wahlbeteiligung niederschlägt. Populisten wollten keinen Wettbewerb. Für sie sei immer von vornherein klar, was der wahre Schweizer oder der wahre Franzose im Sinn habe.
Präventiv Methoden der direkten Demokratie dagegen zu setzen und somit Populisten den Wind aus den Segeln zu nehmen, lehnen Verfechter der repräsentativen Demokratie weitgehend ab. Ihre Trumpfkarte ist das Killerargument, bei einer Volksentscheidung würde vermutlich mehrheitlich für die Todesstrafe votiert. Der Theologe und Bürgerrechtler Professor Richard Schröder bei seiner jüngsten Auszeichnung mit dem Point-Alpha-Preis.
Direkte Demokratie lockt damit, dass das Volk bestimmen darf, was als nächstes passiert. Das ist gefährlich. Was die Mehrheit wolle, müssten Regierung und Parlament dann unmittelbar vollziehen.
Hinzu komme ein Zeitfaktor, sagt Schröder.
Volksabstimmungen verzögern Entscheidungsabläufe und Planungsvorgänge. Mehr Demokratie in diesem Sinne heißt oft mehr Zeit, mehr Bürokratie und weniger Planungssicherheit. Zudem neigen Volksentscheide dazu, den Status quo zu erhalten, verhindern also häufiger Neuerungen. Das hatte zum Beispiel in der Schweiz zur Folge, dass erst 1990 das Frauenwahlrecht auf allen Ebenen eingeführt worden ist.
Im Übrigen reduziere die direkte Demokratie das, was die parlamentarische Demokratie auszeichne: Machtkontrolle.
Der Umgang mit dem Populismus in einzelnen europäischen Ländern gestaltet sich so unterschiedlich, wie sich die Populisten selbst präsentieren. Da gibt es die inzwischen fest im Sattel sitzenden, wie die Staats- und/oder Regierungschefs beispielsweise in Polen, Ungarn und der Türkei. Sie haben aus der von ihnen gepachteten Wahrheit bereits einen Wandel fabriziert, der ganze Gesellschaftssysteme auf den Kopf stellt und zu Autokratien verfremdet. Schritt für Schritt. Bereich für Bereich.
In den Niederlanden ist Gerd Wilders Partei für die Freiheit die zweitstärkste Kraft. In Helsinki sind wahre Finnen Juniorpartner in der Regierung. Nebenan haben die Schwedendemokraten ihre Stimmen vor 2 Jahren mehr als verdoppelt und sind auf Platz 3. Die dänische Volkspartei ist seit 2015 im Parlament. Der Front National in Frankreich wurde bei der Europawahl 2014 gar die stärkste Partei. Und auch Linkspopulisten können sich sehen lassen. Syriza in Griechenland an der Spitze der Regierung, Podemos in Spanien noch im Übergangsstadium. Von dem immer noch vom Wundenlecken begleiteten Brexit-Prozess in Großbritannien, ebenfalls maßgeblich ausgelöst von auf dünnem Eis argumentierenden Populisten, ganz zu schweigen.
Deutschland wirkt in dieser Szenerie noch wie eine Schutzzone. Das Übungsfeld der neuen Landesparlamente, in denen die AfD mittlerweile vertreten ist, einmal ausgenommen. Aber muss es sich die Alternative für Deutschland eigentlich gefallen lassen, als Abtrünnige des hiesigen Demokratieverständnisses gebrandmarkt zu werden und sich als Fußabtreter für Frauen und Männer der sogenannten seriösen Parteien missbrauchen zu lassen?
Populistisch ist nämlich vieles. Beispielsweise die Christusstatue aus Plaste und Elaste auf dem Sommermarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Ihre Aussteller wollten mit dem Symbol Rio de Janeiros eine ihre Umsätze stimulierende Nähe des Weltgeschehens drumherum zu den Olympischen Spielen herstellen. Nicht weiter schlimm, ist ja nicht politisch, nur reichlich simpel, vielleicht auch geschmacklos. Populistisch ist es freilich auch, wenn Thomas de Maizière und andere Ministerinnen und Minister der Bild-Zeitung, aber auch seriösen Blättern, dazu verhelfen, mit Kampagnen zur Lebensmittelbevorratung deutsche Kellerregale zu füllen. Oder was ist es anderes als undifferenzierte Anbiederung, wenn der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, alle Tricks der Kumpanei mit der Boulevardpresse und einschlägigen Talkshows auflegt, um erstens sein Buch und zweitens Unruhe im Hinblick auf die Sicherheitslage und das Volk zu bringen. Beides könnte eine AfD nicht besser, inzwischen freilich auch nicht schlechter vermarkten.
Populistisch pur haben sich auch die Hauptakteure der sogenannten Böhmermann-Affäre gebärdet. Der quotenbesessene Fernsehmann konnte sich bei seinen Beleidigungen eines gewählten Politikers, des türkischen Präsidenten Erdogan, mit wenigen Ausnahmen des Beifalls der Medien sicher sein. Der Applaus gipfelte im Bekenntnis des Chefs der Axel Springer AG, Dr. Matthias Döpfner. Böhmermann habe ein Kunstwerk geschaffen. Derselbe Medienkonzern schoss aber aus allen Rohren und wähnte bösen Antisemitismus, als nach dem jüngsten Gaza-Krieg 2014 ein süddeutscher Karikaturist den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu angesichts von mehr als 500 getöteten palästinensischen Kindern an den Pranger stellte.
Die Medien sollten sich einer zu schnellen Einordnung und Bewertung von Populismus enthalten. Stattdessen berichten, was ist und gesagt wird, mit Ausnahme historischer und philosophischer Geister, die sich im Feuilleton ausbreiten mögen. Wohl alle Journalistinnen und Journalisten empfinden das Wort von der Lügenpresse als persönliche Beleidigung. Für eine als populistisch interpretierbare Lückenpresse hingegen gibt es freilich Beispiele zuhauf. Jede belang- und folgenlos verbreitete Wortmeldung eines Abgeordneten aus der dritten Reihe oder eines nur seinem Zahlmeister verpflichteten Lobbyisten gehört dazu. Ebenso wie die täglich praktizierte Doppelmoral bzw. das zweierlei Maß bei der Bewertung internationaler Politik. Wortwahl und Themenfindung bei der Darstellung von Geschehnissen in Freundes- oder in Feindesland fallen in allen Mediengenres höchst unterschiedlich aus. Oder hat man schon einmal ähnlich lustige Reportagen wie über die Groupies von Donald Trump, über das Fußvolk beispielsweise russischer Nachwuchskandidaten gesehen, gelesen oder gehört? Oder ernsthafter, hat man schon mal einen Vergleich der Völkerrechtsverletzungen Russlands, allen voran durch die Krim-Annexion, mit diesbezüglichen Vergehen der USA, im Irak und anderswo oder mit den täglichen Rechtsbrüchen Israels in seinen besetzten Gebieten vernommen? Je mehr aus Gründen der politischen Korrektheit verschwiegen oder vernebelt wird, desto erfolgreicher sind Populisten auf ihren Beutezügen.
Doch, es gibt viele Bücher über die Doppelbödigkeit in der Weltpolitik. Die werden aber dann in der sogenannten bürgerlichen Presse entsprechend zerrissen, nur selten öffentlich diskutiert und schon gar nicht zum Maßstab deutscher Außen- und Sicherheitspolitik gemacht. Was nicht sein darf, das nicht sein kann. Zwischen Hamburg und München, Dresden und Köln sind die gegenüber dem Vorjahr um 10% häufiger geäußerten Ängste der Deutschen 2016 umso erstaunlicher, als das Land wirtschaftlich und jawohl auch sicherheitspolitisch alles andere als auf der Kippe steht. Wer außer den Helfern ist durch Flüchtlinge überfordert worden? Wie viele werden von ihnen tatsächlich bedroht, ohne dass im Grenzfall die Polizei eingreift? Nur als Faktencheck, die Silvestertäter von Köln waren schon länger im Land.
Nach wie vor übertrifft die Zahl der von US-Kampfdrohnen Getöteten die Opferziffern von Anschlägen in Europa und den USA bei weitem. Die Darstellung von Zusammenhängen wird gemieden, obwohl jeder bessere Politikwissenschaftler die Strategie des Westens gegen den islamistischen Terror längst als Nährboden für die Rekrutierung fundamentalistischer Nachwuchstäter beim Namen nennt. Stattdessen flüchtet sich die Nation ganz populistisch gar in ein lächerliches Palaver über Burkini und Burka-Verbote, ohne ein solches Kleidungsstück je am Strand gesichtet zu haben.
An persönlichen und vielen kampagnenhaft vornehmlich von Boulevardmedien verbreiteten Ängsten laben sich die Populisten. Die verbalen Rabauken in der Alternative für Deutschland ebenso wie viele Altvorderer aus den etablierten Parteien. Auf diesem Nährboden entstehen ihre Wolkenkuckucksheime. Hinzu kommt eine gehörige Portion Selbstüberschätzung. Auf allen Seiten.
Der Hauptpunkt aber ist ein anderer. Wie soll man umgehen mit diesem Doppelspiel vieler Akteure? Wie dem Wesen des Populismus auf den Grund gehen? Nicht um ihn zu liquidieren, so staatsgefährdend ist er nun auch wieder nicht, aber um ihn zu mäßigen. Ein Spitzenpolitiker hat dafür kürzlich für die Zeit die Rezeptur geschrieben. Er ist Bundesminister, Mitglied des Bundesvorstands seiner Partei, der SPD, stets gut angezogen und vorn auf der Beliebtheitsskala deutscher Politprominenz. Heiko Maas rät ab von Beschimpfungen, fordert Politisierung statt Polarisierung und erinnert an John Stuart Mill, einen liberalen Vordenker, der schon im 19. Jahrhundert geschrieben hat, »Democracy is government by discussion«, Demokratie heißt »durch Diskussion regieren«, und Maas betreibt selbstkritisch Nabelschau. Zitat:
Wenn wir die aktuelle Vertrauenskrise stoppen wollen, müssen wir endlich aufhören, Politiksimulation zu betreiben und Nischenthemen zu bedienen. Wir müssen aufhören, Scheindebatten über eine Pkw-Maut für Ausländer zu führen, von der jeder weiß, dass sie niemals kommen wird. Die große Mehrheit bewegen andere Themen als die Frage, ob Jan Böhmermann für seine Schmähkritik vor Gericht gerade stehen muss oder an welchem Ort das nächste Krisentreffen von Merkel und Seehofer stattfindet. Finden Familien auch in Großstädten eine bezahlbare Wohnung? Gibt es genug gute Jobs, die anständig bezahlt sind? Haben wir ausreichend Kita-Plätze für Alleinerziehende? Ist nach 40 Jahren harter Arbeit meine Rente größer als die Sozialhilfe? Wie sicher sind wir vor Kriminalität und Terror? Das sind einige der Fragen, die die Menschen wirklich bewegen.
Es ist inhaltlich kontraproduktiv, Populisten unterschiedlicher Couleur, sagen wir Frauke Petri und Wolfgang Bosbach, in einem TV- oder Radiostudio aufeinander zu hetzen. Das lässt das Publikum zwar eine Reality-Show verdauen, aber sachlich im Unklaren.
Die Grundmuster der Populismusdebatte in Europa sind ähnlich, aber nicht deckungsgleich. Das Vertrauen in die europäischen Eliten sei erschüttert. Kein Wunder nach Krisenjahren, sagt einer, der davon persönlich betroffen sein dürfte. Der Österreicher Richard Kühnel, schon deswegen mit den Populisten der FPÖ bestens vertraut, ist der Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland. Bei einer Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing bezog er im Mai freimütig Stellung.
Es ist keine Neuigkeit, dass populistische Organisationen und Bewegungen in Europa Auftrieb haben. Wir befinden uns in einem Teufelskreis, angestoßen von externen Krisen, in denen sich bestehende europäische Strukturen als nicht schlecht wettertauglich erwiesen haben. Korrekturvorschläge der europäischen Institutionen treffen zumeist auf halbherzige Reaktionen der nationalen Politik.
Vor allem beklagt der EU-Insider Kühnel, dass das Europäische Parlament noch immer von nationaler Politik, von Parteien, Medien und sogar obersten Gerichtshöfen nicht als vollwertiges Parlament anerkannt werde. Gleichwohl gibt er sich zuversichtlich, die Bevölkerung habe noch immer hohe Erwartungen an die europäische Lösungskompetenz.
Aktuelle Ergebnisse unabhängiger Meinungsbefragungen bestätigen Kühnel. Nach Angaben der Forschungsgruppe Wahlen sehen 51% der Bundesbürger eher Vorteile in der EU-Mitgliedschaft. 37% sind der Ansicht, dass sich die Vor- und Nachteile die Waage halten. Von Brexit-Nachahmern bedroht und durch leichtfertiges Handeln gefährdet, wird die Zukunft der EU dennoch betrachtet. Davor, dass das so bleibt, warnt ausgerechnet jemand, der zu seinem Missvergnügen oft selbst als Prototyp des Populismus gesehen wird. Thilo Sarrazin, Buchautor, immer noch Sozialdemokrat und bisweilen zu Talks gebeten, sagt es eigentlich ziemlich simpel in seinem von der FAZ veröffentlichten Standpunkt.
Wenn Wählererwartungen nachhaltig enttäuscht werden oder neuartige, ungelöste Probleme das Vertrauensband zermürben, dann entstehen neue Bewegungen, die oft stark emotionsgesteuert sind und zunächst recht radikal und unordentlich daherkommen. Wenn etablierte Parteien sich dieser Strömungen gar nicht oder nur unzureichend annehmen, können auch neue Parteien entstehen, die das Parteienspektrum nachhaltig verändern. So geschah es vor 40 Jahren mit den Grünen, und das kann jetzt mit der AfD passieren.
Und ein etablierter österreichischer Politiker befürchtet, dass dieser Trend anhält. Heinz Fischer, der offiziell noch nicht abgelöste Bundespräsident Österreichs, vertritt die Meinung, dass die politischen Parteien im Zuge der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung einen beträchtlichen Teil ihrer Bindungskraft verloren haben. Das führe dazu, dass die Zahl der Stammwähler und Parteimitglieder stark rückläufig ist. Und dass daher ein größerer Teil der Wähler im Vergleich zu früher für das kurzfristig Populäre, für Schlagworte, für Emotionen gegen Ausländer anfällig sei. Das sei ein Problem, das uns noch längere Zeit beschäftigen werde. Wie nahe sich doch bisweilen die Standardpolitik und eine für Populismus gehaltene Geisteshaltung sein können.
In der Reihe Das Forum hörten Sie »Kampf um des Volkes Stimme – Populismus auf dem Vormarsch«. Ein Essay von Thomas Nehls. Redaktion Wolfgang Heinemann.